Ja, wir Christen, wir hören das Evangelium, wir lesen die Bibel, wir hören Predigten oder wir predigen, wir lesen Bücher und so weiter. Bücher zum Evangelium natürlich, biblische Lehre. Und das hat einen Grund, das macht auch Sinn. Das soll alles ja, Erkenntnis der Wahrheit hervorbringen und Glauben dadurch erzeugen. Weil ohne dem geht es halt einfach nicht. Der Paulus schreibt im 2. Korinther 5,7, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Das ist ein wichtiger, großer Unterschied, ob jemand dem Schauen sein Leben ausrichtet, nach dem, was er mit seinen fünf Sinnen ergreifen kann, kombinieren kann, Logik darauf entwickeln kann, oder ob jemand das glaubt, was die Bibel sagt, was über den Namen Jesus geschrieben ist, was am Kreuz geschah. Das ist eine Glaubenssache, das sieht man ja nicht vorrangig. Aber der Glaube macht es dann doch sichtbar. Aber erst muss man glauben, damit es sichtbar wird. Also nicht hören und lesen und tun und abhaken und ich bin informiert, also das reicht. Man muss anfangen, Glauben in das reinzusetzen. Ist nicht immer so einfach, weil wir nicht so geprägt sind. Das Schauen haben wir von klein an gelernt. Und das nächste Problem ist, unser irdischer Leib, er befindet sich einfach noch auf der natürlichen Ebene. Und auf der natürlichen Ebene sieht es manchmal nicht so aus, auf das, was die Bibel sagt und was man eigentlich gerne hätte und was der Glaube sagt. Da sieht es manchmal nicht so aus, als wären wir die Erlösten, wenn Schwierigkeiten uns piesacken und ärgern. Und es können einfach Schwierigkeiten auftreten und ja, können die treten einfach auf der Ebene der natürlichen Welt, auf dem sich unser Leib auch befindet. Aber genau das sind die Zeiten oder die Punkte, was notwendig ist, auf den Glauben zu setzen, damit der Glaube über das Schauen tritt, damit der Glaube die Ergebnisse hervorbringt, die man im Natürlichen gerne hätte. Und das ist möglich. Wenn du die Evangelien liest, die Apostelgeschichte liest, dann siehst du, dass es möglich ist. Also unser Glaube muss gerade dann ins Spiel kommen, wenn Schwierigkeiten auftreten, dass wir über den Dingen stehen. Unser Glaube muss wissen, wer wir in Christus Jesus sind und was wir da haben, was das Evangelium wirklich ist. Dann sollte eben der Lebenswandel eines echten Christen, ja, ich meine jetzt einen wiedergeborenen, glaubenden Christen, nicht einen, der nur auf dem Papier Christ ist, weil er als Baby ein paar Tröpfchen aufs Köpfchen bekommen hat, sondern einen, der Jesus Christus als Herrn angenommen hat, wiedergeboren ist. Und solch ein Christ soll ein Glaubensleben leben. Ein Leben vorrangig im Glauben und nicht so sehr im Schauen. Okay, das Schauen dürfen wir nicht ausschließen, weil ja die natürliche Welt ja da ist. Aber immer wissen, der Glaube steht höher, die geistliche Welt ist eine höhere Welt und die geistliche Welt kann und muss die natürliche Welt dominieren. Wenn dich die natürliche Welt dominiert, dann hast du ein Problem. Deshalb versuchen wir ja, die Wahrheiten zu erkennen und im Glauben anzunehmen, festzuhalten und zu praktizieren. Das ist ein Entweder-Oder. Entweder wir schauen vorrangig auf das, was wir vor Augen haben, was uns die Sinne vermitteln, die natürlichen Dinge, oder wir schauen auf die geistlichen Dinge und auf die Wahrheiten von Gottes Wort. Was ist für dich die höhere Wahrheit? Das ist die Entscheidung, die müssen wir immer wieder treffen. Ja, ist der Schmerz oder ist das Wort Gottes die höhere Wahrheit? Da entscheidet sich, ob der Schmerz wieder weggeht, ob die Krankheit verschwindet oder sonst das Problem gelöst wird, ob Gott eingreift oder nicht. Viele denken, ja, wenn Gott eingreift, ist es gut, wenn er nicht eingreift, kann ich auch nichts machen. Das ist ein ganz fataler Irrtum. Wir wenden uns an Gott aufgrund der Wahrheit im Glauben, damit eben die Kraft Gottes das, was im Schauen schiefgelaufen ist, wieder zurechtrückt. Und ein Christ muss eben lernen, im Glauben zu wandeln. Und das heißt, nicht meinen, jetzt habe ich einmal gebetet, jetzt ist es, ach, hat nicht geklappt, will der Herr nicht oder kann er nicht oder sonst was. Wenn wir so voll Geistes sind, wie Jesus war, ja, dann geht es immer gleich und sofort, so war es bei ihm. Aber wir sind eben noch nicht ganz auf dem Level angelangt, obwohl unser Status, unsere Position in Christus eigentlich das ist. Aber Unser Glaubenslevel muss nach oben gezogen werden. Also wir schauen vorrangig auf das, was das Wort Gottes sagt, was die Verheißungen sind und was der Heilige Geist uns offenbart, und vertrauen auf das und weniger auf die natürlichen Umstände, die ja immer vor Augen sind. Weil sonst sind Ängste und Sorgen vorprogrammiert. Ja, das Schauen auf die natürliche Welt bringt zwangsläufig Ängste und Sorgen, weil in der natürlichen Welt einfach so viel Zeug abgeht, die einem Sorgen und Ängste regelrecht zuschieben. Wenn du auf Dinge schaust in der natürlichen Welt, die schön und gut sind, ist besser. Ja. Also zieh da nicht dauernd negative Dinge rein, weil das spiegelt sich früher oder später in deiner Seele, in deinem Denken und Fühlen wieder. Wir wollen die abgespeicherten Muster, die uns die Welt eingeprägt hat, verändern in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Herzen. Von falsch zu richtig, von der Sinneserkenntnis zur geistlichen Erkenntnis, das heißt Offenbarungserkenntnis, von den Philosophien der Menschen weg hin zu Gottes Wort, zum Evangelium und von den Lügen dieser Welt hin zur biblischen Wahrheit. Und nicht auszuschließen, vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Weil manchmal, es gibt Situationen, da ist einfach nur noch Übernatürliches die Rettung der Sache. Ich habe vor einer Zeit einmal was gehört von einem Experiment, das mit mehreren Menschen durchgeführt wurde. Ist schon viele Jahrzehnte her. Man hat diesen Leuten dauerhaft so eine Full-Size-Brille aufgesetzt, so eine Art wie Skibrille, aber die hatte das Geheimnis in sich, dass die optisch alles auf den Kopf gestellt hat, umgedreht hat. Wenn du das einmal vorstellst, ist verdammt schwierig, damit zurechtzukommen. Und die Leute hatten auch furchtbar Probleme damit, fast verrückt geworden dabei. Aber es dauerte Tage, bis sie sich dann doch langsam daran gewöhnt haben und das Gehirn sich sozusagen umgestellt hat und das, was eigentlich falsch war, wieder auf richtig gedreht hat. Wenn du dir einmal vorstellst, du hast eine Tasse Kaffee vor dir und die steht Kopf und du nimmst die und du weißt genau, hey, ich habe die falsch herum, da wird der Kaffee rauslaufen, und dann fängst du an, das umzudrehen und dann läuft er raus, weil weil die Optik verdreht wurde. Also es ist schon sehr schwierig, bis man sich da daran gewohnt hat. Es ist eine ganz andere Wahrnehmung der Sache. Aber nach einer Zeit konnten sie eben das lernen oder können mit umgehen, weil das Gehirn sich umprogrammiert hat. Und nach Tagen, wo es geklappt hat, haben sie dann die Brillen wieder abnehmen dürfen. Und dann war es natürlich wieder kompliziert, weil das Hirn ja andersrum geprägt war. Aber da dauerte es nur ein paar Stunden, bis alles wieder richtig stand. Und das ist das Interessante daran, wenn man mal ein Muster abgespeichert hat, dann ist es viel leichter, sich wieder umzustellen. Ja, wenn die Brille wieder aufgesetzt haben, da haben die nicht mehr tagelang gebraucht. Dann war das schon im Hirn abgespeichert. Aha, diese Situation muss ich so ergreifen und mit der muss ich so umgehen. Ja, du kannst es vielleicht auch vergleichen mit Radfahren oder Schwimmen lernen. Am Anfang sehr schwer. Den einen oder anderen ist Radfahren furchtbar schwer, andere tun sich leichter. Ist ja egal. Aber wenn man es einmal kann, dann verlernt man es eigentlich nicht mehr. Ja gut, ein bisschen üben schadet zwar dann nicht, wenn man mal vielleicht 10 Jahre überhaupt nicht mehr Rad gefahren ist, dann ist man sich nicht mehr ganz so sicher, aber trotzdem hat man es nicht verlernt. Da gibt es viele Dinge, wo schwierig sind und erst wenn man viel geübt hat, dann kann man, ob es ein Musikinstrument ist oder eine Fremdsprache oder mein alter Spenglermann in der Werkstatt, der konnte autogen schweißen im Spiegel. Eine ganz schwierige Sache. In einer Hand den Autogenbrenner, in der anderen Hand den Draht und dann über den Spiegel, weil du grundsätzlich falsch die Hände bewegst, wenn du über den Spiegel schaust. Aber der hat das geübt und der konnte das. Ja, das ist genauso ein Beispiel. Jetzt werden wir wieder zurückkommen zu unserer Bibel und du versetzt dich mal in die Lage von Petrus. Petrus hat festgestellt, dass der Feigenbaum aufgrund der Worte von Jesus tatsächlich verdorrt ist. Vielleicht hatte er viele Fragezeichen plötzlich in seinem Kopf. Das kann doch nicht sein, oder? Weil das, was er da gesehen hat, entsprach einfach nicht dem, was er gelernt hat. Es entsprach nicht der Logik in seinem Kopf. Wie kann jetzt das sein? Von einem Tag auf den anderen. eigentlich unmöglich. Und da hat er grundsätzlich ja recht. Und da sagt er, Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Er war völlig perplex, er war total erstaunt, obwohl er schon viele Heilungswunder gesehen hat. Aber das war ihm dann scheinbar doch etwas zu viel. Und Jesus hat eigentlich nur zu dem Baum gesagt, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Seine Jünger haben es gehört. Ja, und Petrus hat sich dann erinnert und sagt, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Ja, das ist eine verrückte Situation. Das kann doch nicht sein. Bloß weil der das gesagt hat. Aber da sehen wir, er musste umlernen. Er musste erkennen, was Glaubensworte für eine Fähigkeit, für eine Kraft in sich tragen. Und Jesus hat sogar noch auf die Spitze getrieben und hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ja, du kannst dir jetzt einmal einen Berg vorstellen, so bei dir, draußen vom Fenster um die Ecke oder so, wenn du einen hast. Und kannst dir mal vorstellen, jetzt hebt sich so ein Berg und rückt ganz an eine andere Stelle. Und dann siehst du, wie es denen gegangen hat mit der Brille, oder? Oder wie es dem Petrus gegangen hat. Aber Jesus sagt ihnen, das ist Gottes Art des Glaubens. Gott war so, er sprach und es wurde, als er die Welt geschaffen hat. Das ist Gottes Art. Und das wollte Jesus damit den Jüngern, den Aposteln beibringen oder erklären. Weil der Feigenbaum, der konnte nichts dafür. Der ist halt einfach gerade in der Gegend gestanden. Wenn es eine Eiche gewesen wäre, vielleicht wäre es auch möglich gewesen, war halt jetzt hier der Feigenbaum. Aber Jesus hat ihnen eine Lektion über Glauben, Autorität und Herrschaft beigebracht. Oder da haben wir eher versucht beizubringen. Ich glaube, dass das nicht sofort kapiert haben, ist ja egal. Aber er hat es ihnen gesagt und wir können es nachlesen in der Bibel. Markus 11 ist es drin. Aber da sehen wir, Glaube und Autorität hängt sehr eng zusammen. Ein normal geprägter Mensch glaubt nicht, dass das geschieht, was er da sagt, wenn er zu irgendeinem Teil irgendwas sagt. Ein normal denkender, irdisch geprägter Mensch, der sagt, es kann ja gar nicht sein. Und wenn ich das sage, wieso? Ich doch nicht, so ungefähr. Wie soll denn das geschehen? Kann ja gar nicht sein, dass ein Berg sich hinweghebt. Ja gut, wenn es nicht gerade notwendig ist, kann man leicht sagen, ja genau, wenn ich sage, Berg hebe dich hinweg, oder wenn ich sage, zum Baum, nimmer mehr soll jemand Frucht von diesem, klar geschieht das, kann man ganz einfach sagen. Aber wenn es dann darauf ankommt, ja, dass das auch wirklich sein soll, oder jemand neben dir steht und sagt, du, jetzt zeig mir mal da mit deinem Glauben. Ja, dann wird es einmal erst eng, oder? Aber wir haben einfach diese Prägung nicht erhalten, dass Worte solch eine Kraft freisetzen können. Und sagen wir andersrum, Gott sei Dank ist es nicht bei allen Worten so, sonst hätte man das Chaos perfekt. Aber Worte des Glaubens, ohne zu zweifeln, die schaffen es. Und wir tun uns deshalb so schwer, weil wir nicht so geprägt sind, weil uns die natürliche Welt geprägt hat, die Physik mit ihren festgelegten Gesetzen, die hat uns Grenzen gesetzt. Wir haben es auch sauber in der Schule so gelernt. Und damit ist das Übernatürliche eigentlich fast ausgeschlossen. Kann ja nicht sein. Ja, die ganzen Merksätze, die es da in der Physik gibt, die sind eingeschlagen wie ein Pflock. Aber die Bibel geht ein Stück weiter. Die Bibel, die geht ins Übernatürliche. Ja, im Natürlichen ist die Physik voll und ganz okay, aber im Übernatürlichen ist sie einfach außer Kraft gesetzt. Weil ein Blinder wird nicht einfach gesund, bloß weil man Spucke mit Dreck vermischt, aufs Auge streicht oder sonst irgendwas tut. Da ist Übernatürliches im Spiel. Aber die Welt hat das Übernatürliche ganz hartnäckig weggeleugnet. Und so ist es auch oft bei den Christen. Christen, ja, die sind damit überzeugt, wenn Jesus was sagt, ja klar, dann geschieht es, ja, okay. Das wird noch geglaubt. Aber Jesus hat es nicht so gelehrt. Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, wenn jemand, nicht er, wenn ich es sage, sondern wenn jemand glaubt und nicht zweifelt und spricht, so mit meinen Worten gesagt. Das ist ein Unterschied. Er sagte, wenn ein Glaubender etwas sagt, ohne zu zweifeln in seinem Herzen und glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es auch geschehen. Und dieses Muster, diese Prägung sollte in unseren Herzen sein. Und da wird es uns wahrscheinlich ähnlich wie denen mit der optischen Brille, wo alles am Kopf steht. Weil dann alles dagegen spricht. Alles, was du je gelernt hast, gesehen hast, eingeprägt ist, spricht momentan dagegen. Aber so muss jetzt dein Herz dem Wort Gottes, dem Wort Jesu angepasst werden, dass Herzensglaube, Herzensüberzeugung entsteht. Sonst funktioniert es einfach nicht. Wenn wir es bloß ausprobieren, wird es nicht funktionieren, weil ein Ausprobieren hat ein Stück Zweifel in sich. Wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und das ist ein Prozess. Ein Bewusstsein für Glauben, dass glaubende Worte das bewirken, was sie sagen. Und ich sage nur eins, und das ist positiv. Jeder Christ hat Glauben. Jeder Mensch an sich hat Glauben. Die Frage ist bloß, was er glaubt. Ja, das muss man dann differenzieren. Und dann, wenn er das Richtige glaubt, muss natürlich der Glaube auch entwickelt werden, vielleicht ein Stück weit korrigiert werden, und er muss dann auch angewandt werden, praktiziert werden. Der Herzensglaube, nicht der Kopfglaube, der kann es nicht. Kopfglaube ist nur eine Zustimmung. Der Herzensglaube ist, der tut es einfach, der tut es. Der ist einfach überzeugt. Der Kopfglaube, der stimmt zu und probiert aus und ist dann in der Regel enttäuscht. Und dann entsteht eher ein Frust und ein Unglaube, als wie ein echter biblischer Glaube. Darum müssen wir da vom Fundament her ansetzen und aufbauen, Stück für Stück. Wenn die Menschen dem Wort Gottes mehr oder genauso viel Glauben entgegenbringen würden wie den Medien, egal ob jetzt Fernsehen, Radio, YouTube, was da alles gesagt wird an Medizinvideos und politischen Meinungen und keine Ahnung was noch alles, wenn die Leute das Wort Gottes dementsprechend glauben würden wie das Zeug, dann wäre viel, viel mehr die Herrlichkeit Gottes offenbar. Aber gut, der natürliche Mensch tut sich halt einfach leichter zu glauben, wenn ich das Mittelchen nehme und diese Nahrungsergänzung und diese Übung mache, dann wird es besser mit mir. Ich möchte es auch nicht schmälern. Ein Stück weit hilft es ja auch. Das ist ja kein Problem. Und auch Medizin kann helfen. Aber es ist halt nicht übernatürlich. Und es gibt halt Dinge, da hilft natürlichen her nichts. Da brauchst du einfach das Übernatürliche. Und wir sollten im Kleinen anfangen, unseren Glauben zu trainieren, aufzubauen, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen. Ja, der im Schauen ist, der hört, aha, diese Krankheit, da kann man nichts machen, da muss man sterben, da gibt es keine Mittelchen und keine Operation und keinen Professor und bla bla bla. Der im Schauen, dem geht so, der im Glauben, der sieht aber, doch, es gibt eine Möglichkeit. Es ist Jesus die Möglichkeit. Ich schaue aufs Kreuz hin im Glauben. Dort sind meine Krankheiten, Schwachheiten, Gebrechen, Sünden, Armut und so weiter getragen worden. Das lehrt uns die Bibel und darum soll man einfach die Bibel kennen. Vor allem das Neue Testament und die Sache, was am Kreuz geschah. Dann werden wir immer mehr Gottes Herrlichkeit erleben und erfahren, aber eben ist ein Umdenken dazu notwendig, vom Schauen zum Glauben. Dann können wir die Herrlichkeit Gottes sehen, wie Jesus auch sagte, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Johannes 17, 24. Ja, Jesus betet hier. Er betet für die, die an ihn glauben. Wir sollen seine Herrlichkeit sehen. Er will, dass wir seine Herrlichkeit erleben, erfahren. Und deshalb hat er uns auch seine Worte gegeben. Er möchte, dass wir auf der geistlichen Ebene sind, wo er ist. Auf der irdischen Ebene ist Jesus nicht mehr. Er ging ja in den Himmel, aber auf der geistlichen Ebene ist er gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Jetzt komme ich zu einer Bibelstelle, die hat bei mir immer große Fragezeichen aufgeworfen. Ich habe die Bibelstelle, diese Sache eigentlich nicht geliebt. Das war mir eigentlich zu dumm, das Ganze. wenn ich es einmal vorlese, das steht in drei Evangelien ein bisschen unterschiedlich. In Matthäus 4,1 zum Beispiel heißt es hier, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Markus 1,12 und 13. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Dann noch Lukas 4,1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Also nach der Taufe mit dem Heiligen Geist oder erst nach der Wassertaufe im Jordan wurde Jesus mit dem Heiligen Geist getauft. Dann hat ihn der Heilige Geist 40 Tage in der Wüste umhergeführt. Wüste jetzt nicht Wüste, wie man sich so vorstellt, nur Sand und sonst nichts. Einfach abseits in der Einöde, in der Steppe, da wo jetzt sonst nichts war. Warum muss das sein, dass ihn der Teufel versucht? Macht auch nicht keinen Spaß, oder? Aber ich kann jetzt dann ein bisschen ausholen, was das eigentlich für einen Sinn gemacht hat. Im Lukas Kapitel 4, 13 und 14 steht nämlich noch eine interessante Sache. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er eine Zeit von ihm. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Also der Teufel ist dann von ihm gewichen, er hat ja nichts geschafft, er hat ihn auch nicht zu Fall gebracht und er wich eine Zeit lang von ihm. Ja, das heißt eigentlich bis zur Zeit, wo Jesus dann zur Kreuzigung geführt wurde. Der Teufel wollte sich nicht nochmal ein blaues Auge holen von Jesus. Aber interessant ist, nachdem Jesus hier widerstanden hat, kehrte er in der Kraft des Geistes zurück aus der Wüste. Vorher heißt es, war er voll Heiligen Geistes und dann kam er in der Kraft zurück. Er hat sich nochmal was getan. Er wurde mit Kraft erfüllt. Das macht dann einen Sinn, das ist nicht mehr ganz so unlogisch. Gut, könnte man auch sagen, ja, warum hat er nicht gleich mit Kraft erfüllt? Das müsste doch eigentlich nicht so sein hier, jetzt nochmal versucht zu werden, in der Einöde. Aber es hat Sinn gemacht. Aber glaub nicht, aufgrund dieser Bibelstelle, so eine Art Wüstentheologie, wie manche Prediger das auch predigen. Oh, wir müssen durch die Wüste ziehen und so weiter, bla bla bla. Da entsteht eigentlich ein Irrglaube. Also das darfst du nicht annehmen. Jesus ging in die Wüste. Jesus wurde von Satan verführt. Sollte von Satan verführt werden. Aber Jesus hat ihm widerstanden. Also der Heilige Geist hat diese Sache inszeniert. Der Heilige Geist hat Jesus mit Satan in Konfrontation gebracht. Ja, nicht, um ihn jetzt hier in der Wüste an der Nase herumzuführen, in die Pfanne zu hauen. Der Heilige Geist hat Jesus die Möglichkeit eines Sieges gegeben. Und das macht Sinn, oder? Und Jesus hat gesiegt, weil er ist nicht auf die Versuchungen eingegangen, die ihm der Satan gesagt hat. Und somit möchte man fast sagen, hat der Satan hier eine 10:0 Klatsche einstecken müssen. Und dann war er brav fertig. Der Satan, der wollte Jesus auf der Ebene des Fleisches halten, auf der natürlichen Ebene. Ja, und der Heilige Geist wollte Jesus auf die geistliche Ebene führen, weil er jetzt vom Heiligen Geist geführt werden soll und nicht von dem, was er mit seinen Sinnen da so aufgenommen hat. Der Heilige Geist wollte Jesus in den Bereich des Geistes einführen und das hat er auch geschafft. Ja, der Teufel mit seiner List, wenn du schon Gottes Sohn bist und so weiter, hat den Stolz von Jesus ein bisschen angekratzt. Ja. Und überhaupt, der Satan kommt gerne mit Fragen, mit den W-Worten, um die Leute zum Zweifeln zu bringen, zum Überlegen, ob jetzt das überhaupt so stimmt mit dem Jesus und mit der Bibel und dem Blablabla. Das ist Satans Werk. Ja. W-Worte immer vorsichtig. Ja, dann ist er gekommen, im Fleisch praktisch. Jesus hat ja gehungert, nach so lange nichts essen. Mach doch den Stein zu Brot, isst doch endlich etwas sozusagen. Er wollte, dass Jesus auf sein Wort reagiert. Aber Jesus hat nicht auf das Wort von Satan reagiert, hat sich nicht danach gerichtet. Jesus hat sich nach dem gerichtet, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Und der Heilige Geist hat ihm mit Sicherheit gesagt, wir tun jetzt 40 Tage nichts essen. Dann ist der Satan gekommen und hat ihm Macht und Reichtum angeboten. Alle Welt gebe ich dir, wenn du mich anbetest. Ja, das kennen wir doch irgendwo, oder? Das ist ein Punkt, wo sehr viele Leute ganz schnell anbeißen. Aber Jesus wusste, alle Welt gehört eh mir, meinem Vater, und nicht dem Teufel. Was nützt es mir, wenn der Teufel mir das anbietet? Der kann mir es ja gar nicht geben, weil es ja ihm, dem Vater, gehört. Obwohl der Satan da in dieser Zeit noch ein Stück weit Herrschaft hatte, weil Adam es ja ihm abgeluchst hat. Aber grundsätzlich ist der Eigentümer der ganzen Schöpfung Gott, unser Vater. Er hat das Wort Gottes verdreht. Das steht doch geschrieben, hat er zu Jesus gesagt, wenn du von der Zinne des Tempels da jetzt runterspringst, werden die Engel kommen und werden dich halten, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt und so. Ja, das ist auch ein Schlich des Teufels, das Wort Gottes zu verdrehen oder das Wort Gottes zu nehmen, das ja gar nicht für die Situation gedacht ist, und die Leute in die Irre zu führen. Das sind genau diese Dinge. Und Jesus hat halt einfach niemals auf Satans Wort angebissen, er ist nicht hereingefallen, er blieb bei dem, was ihm der Heilige Geist gesagt hat. Und das ist das, was Jesus lernte, weil er war ja vorher auch ein natürlicher Mensch. Vorher hat Jesus keine Wunder getan. Ja, Jesus war ein natürlicher Mensch, ein Handwerker wahrscheinlich, ein Zimmermann, weil sein Vater einer war, und hat das gewusst und hat gesehen, was vor Augen ist und wie die natürliche Welt funktioniert und wie es wehtut, wenn man sich mal den Finger schneidet oder so oder draufhaut mit dem Hammer. Er kannte die natürliche Sache. Und hier musste er umlernen, wie die Leute mit der Brille. Und plötzlich zu sehen, hey, da ist die geistliche Welt, die ist ja genauso da. Und die ist Realität. Und das hat Jesus hier in der Wüste gelernt. Und das macht jetzt Sinn, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt hat, um das zu lernen. Er war ja nicht in der Wüste, um Däumchen zu drehen, sondern er hat gebetet, er hat die geistliche Welt gesucht, er hat den Heiligen Geist, die Anordnungen des Heiligen Geistes gesucht, das Wort Gottes gesucht, was er jetzt tun soll, dass er lernt, ja, geistgeführt zu leben. Und es war mit Sicherheit nicht einfach da in dieser Wüste, mit wilden Tieren hat er es zu tun gehabt, mit Hunger und ja, zum Trinken hat er vielleicht schon was gehabt, das weiß ich nicht, das steht jetzt nicht da. Aber Jesus führte hier einen geistlichen Kampf und er vertraute auf die Worte Gottes und nicht auf die Versuchungen Satans. Genau das war der Sinn. Er ließ sich einfach nicht überlisten, sondern er hat diese Lügen immer mit der Wahrheit entlarvt und gekontert. Er hat immer gesagt, es steht aber geschrieben. Und das ist das, was wir Christen auch lernen. Deshalb lesen wir, hören wir, studieren wir die Schriften, das Neue Testament, ja, weil um das geht es in erster Linie, und haben den Heiligen Geist und versuchen, den Heiligen Geist wahrzunehmen und geführt zu werden. Jesus hat nämlich nicht einfach jetzt sich selber eine Bibelstelle rausgesucht und zitiert, sondern genau dieses Wort, das der Heilige Geist ihm als Antwort auf Satans Versuchung gegeben hat. Und deshalb hat er immer gesagt, es steht geschrieben. Da sehen wir, wie die Wahrheit die Lüge entlarvt und vernichtet. Er hat den Lügen Satans widerstanden und ihn damit auch in die Flucht geschlagen. Jesus wurde praktisch gesagt auch umprogrammiert. Und er lernte die geistliche Ebene für realer zu halten und für größer und wichtiger als die irdische Welt. Ja, da musste er eben eine Zeit lang von seinem gewohnten Umfeld Abstand nehmen. Das hätte er in der Stadt und da, wo er war, mit den ganzen Ablenkungen überhaupt nicht schaffen können. Und deshalb hat der Heilige Geist ihn in die Einöde geführt, weg von allem anderen. Und dann lernte er die Führung vom Heiligen Geist und blind darauf zu vertrauen. Ich habe gesagt, das war ein 40-Tage-Crashkurs, den Jesus da durchgemacht hatte. Er konnte dort nicht einfach, oh, jetzt hungert mich, jetzt gehe ich einkaufen. Da um die Ecke ist der Aldi und der Edeka und der Lidl. Ah, jetzt tut mir der Fuß weh, jetzt gehe ich schnell zum Arzt oder setze einen Notruf ab. Da war kein Restaurant, da war kein Bierzelt, da war keine Apotheke. Er war unterm Strich auf Gedeih und Verderb im Glauben auf den Heiligen Geist angewiesen. Ja, er war ein Mensch des Glaubens und nicht des Schauens. Glaube pur unterm Strich. Okay, er hat vielleicht nicht die Verlockung gehabt, dass die natürlichen Hilfsmittel gleich um die Ecke sind. Er war unterm Strich ja, angewiesen auf Gottes Hilfe, auf den Heiligen Geist. Wir haben halt immer noch, ja, wir haben ja eine Krankenversicherung, ja, wir haben ja eine Apotheke, ja, wir haben ja Geld, dass wir uns was kaufen können. Wir können alle möglichen Notlösungen uns einfallen lassen in unserer modernen Welt. Und man könnte fast behaupten, ja, da brauchen wir den Heiligen Geist eigentlich gar nicht so zwingend, oder? Weil es ja immer wieder irgendwelche Möglichkeiten gibt. Aber auch uns will der Herr immer mehr dahin führen, auf den Heiligen Geist zu bauen, zu vertrauen und weniger auf das Schauen und das, was wir mit unseren eigenen Möglichkeiten tun können, um Probleme zu lösen. Ich sage aber nicht, wir sollen jetzt unsere Probleme nicht mehr lösen. Doch, sollen wir, soweit es in unserer Macht steht. Aber da dürfen wir nicht hängen bleiben. Ja, wir müssen dann das Glauben über das Schauen stellen und dann ergibt sich viel schneller eine vernünftige Lösung für die Probleme, die vielleicht aufgetaucht sind. Wenn du dir vorstellst, 40 Tage Fasten, wir kriegen die Krise schon, wenn wir 3 Tage einmal fasten, oder? Weil der Kopf sagt, das geht doch nicht. Du musst da was essen. Du verhungerst ja. Du bist ja krank. Bla bla bla. Ja, es kommt auch darauf an, ob man vom Geist Gottes angewiesen ist zum Fasten oder ob man es aus dem Fleisch heraus tut. Ja, ich kann mich erinnern, früher hat die Gemeinde dann immer, jetzt machen wir wieder Fastentage. So, einfach so. Oder ja, oberflächlich noch ein bisschen einen Grund angeführt. Aber wenn es nicht vom Heiligen Geist ist, wird es nichts Gescheites. Also du musst geführt sein, so wie Jesus vom Heiligen Geist in diese Wüste geführt wurde, so muss ein Mensch ins Fasten geführt werden für eine bestimmte Sache. Dann macht es Sinn und dann klappt es auch. Und so lernen auch wir, umzudenken, ja, die geistliche Welt wahrzunehmen, vielleicht sogar so deutlich wahrzunehmen wie die natürliche, das wäre natürlich das Optimum. Für Jesus war sie total real. Ja, das heißt sogar, die Engel dienten ihm und ich denke, er konnte den Satan und die Engel auch direkt hören und sehen, weil seine geistlichen Augen und Ohren geöffnet wurden in dieser Zeit. Der hat nicht irgendwo einfach blind in die Luft geschlagen und jetzt hört er einmal den Satan was sagen, hey, wo ist er denn? Sehen er nicht? Die sind sich wahrscheinlich Auge um Auge, Auge in Auge gegenübergestanden. Und die Engel und so weiter. Also da ist mehr möglich, was wir uns vielleicht vorstellen können. Wenn man in der Bibel die Evangelien manchmal so liest und dann tauchen immer wieder so Schriftstellen auf, wo es heißt, dass Jesus die Gedanken der anderen sah. Ja, so voll Geistes war der Mann. Er wusste schon, was die Pharisäer und Schriftgelehrten gedacht haben und wie sie ihn überlisten wollten. Er war nicht mehr zum Überlisten, weil er hat es gekannt. Ja. Das kannst du fast sagen, der hat ein Wahnsinn in die anderen hineingesteckt, dass er hört, was sie denken. Vielleicht ein blödes Beispiel, aber so ungefähr. Er wusste, was in deren Kopf und deren Herzen vorgeht. Und dann hat er auch nicht mehr richtig reagiert, natürlich, klar. Ne? Aber ein natürlicher Mensch, der kann das nicht so einfach. Aber ein geistlicher Mensch, für den ist das möglich, weil er die geistliche Welt wahrnimmt. Gut, also Jesus hat den Satan eine brutale Demütigung, eine Niederlage, eine Klatsche sondergleichen verpasst. Und seitdem machte der Satan einen Bogen um Jesus. Er hat vielleicht noch Leute angestiftet, die sich ihm widersetzen hätten sollen, aber es ging nicht. Satan selbst wollte sich nicht noch ein paar blaue Augen holen. So, und Jesus kam dann in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und ab dem Moment ging es los mit Heilungen und Zeichen und Wundern. Freisetzungen. Ja. Nur seine Gegenwart hat die Dämonen schon aufgewühlt und die haben zu schreien angefangen und haben gesagt, ja, Jesus, Sohn Davids, tu mir nichts. Und Jesus hat bloß gesagt, fahr aus und er war weg. Also da war richtig Power bei Jesus. Weil Jesus war vom Geist geführt. Er war voll Heiligen Geistes, er war voll der Kraft und er ließ sich von da an voll vom Heiligen Geist leiten. Er lebte nicht mehr sein Ego. Und Paulus war ähnlich unterwegs. Er sagt auch, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, 19 und 20. Und da will der Heilige Geist die Christen hinhaben, immer mehr ins Geistliche hinein, um eben die geistlichen Dinge wahrzunehmen, hören, sehen, spüren, Eindruck haben, Weisheit vom Geist zu haben. Und ja, und das ist sein Trachten für uns Christen. Und vielleicht können wir jetzt auch den Jakobus verstehen, wenn er hier in Jakobus 1, 2 und 3 von Freude schreibt, wenn wir in Versuchungen geraten. Das ist auch so eine Stelle, die man nicht gerne liest und hört. Er sagt hier, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also Freude, wenn man in Versuchung gerät. Boah, wer will das, oder? Versuchung, oh, Schwierigkeiten. Yeah. Aber er sagt hier, freu dich. Warum? Er sagt weiter, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also Bewährung des Glaubens. Wie soll sich dein Glaube bewähren? Wie soll sich dein Glaube zeigen, wenn alles tutti paletti läuft in deinem Leben? Dann geht es auch so, oder? Also in Schwierigkeiten hast du die Chance, deinen Glauben zu bewähren. Dann bist du nämlich nicht mehr einer, der sagt, ja, ich glaube. Und wenn es dann drauf ankommt, ist der Glaube so klein mit Hut, oder? Also durch Versuchung, durch Schwierigkeiten kriegst du die Chance, deinen Glauben zu praktizieren, dass er sich auch bewährt. Ja, und da sagt er hier weiter, das bewirkt Ausharren, dranbleiben, im Glauben feststehen, meint er hier. Und das ist ein vollkommenes Werk. Er sagt hier damit, das Endziel ist, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Diese Schwierigkeiten, wo sich der Glaube bewährt, macht uns stark, damit wir es vollendet sind, vollkommen sind und damit an nichts Mangel haben. Weil wenn der Glaube einmal stark ist und sich bewährt hat, dann warum sollst du einen Mangel haben? Wenn du einen Mangel hast, dann bittest du den Herrn und deinen Vater und er wird dir geben. Dann gibt es keinen Mangel mehr. Das ist das Ziel der Sache. Satan versucht auch uns Christen auf der natürlichen Ebene des Fleisches zu halten, so wie er Jesus auf dieser Ebene halten wollte. Und da macht er uns auch immer wieder verlockende Angebote. Und er wirft uns Knüppel zwischen die Beine, inszeniert Schwierigkeiten, möchte uns Angst einjagen, um uns zum Zweifeln und zum Unglauben zu bewegen. Das ist sein Trachten, das ist leider so. Noch so, aber der Tag kommt, wo der Teufel weggesperrt wird. Aber unser Glaube muss in diesen Situationen standhalten. Ja, das ist oft einmal so, dass man denkt, oh, jetzt geht er total in die Knie. Oh, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich tun soll. Aber dann musst du eben das Wort wieder nehmen, die Bibel, die Verheißungen, das Sprachengebet, die Kraft freisetzen, dich deiner Position in Christus wieder bewusst sein. Ja, nicht liegen bleiben, sondern aufstehen, Krönchen richten und den Sieg proklamieren, weil du lebst im Sieg Jesu. Nicht du musst unbedingt den Sieg haben, sondern du musst dir bewusst sein, Jesus hat den Sieg und auf den stehst du. Und dann wird sein Sieg auch zu deinem Sieg. Ja, denk dir so, Probleme können Chancen sein. Gibt es ja so einen Spruch, oder? So, wenn du Schwierigkeiten hast, nicht Vogelstrauß-Methode, Kopf in Sand und der Herr hilft mir auch nicht, so ungefähr, sondern aufstehen, Krönchen richten, Schild des Glaubens nehmen, Schwert des Geistes nehmen, Waffenrüstung Gottes anziehen in dem Sinn und auf in den Kampf, in den siegreichen Kampf des Glaubens. Der Paulus schreibt vom guten Kampf des Glaubens. Warum ist er ein guter Kampf? Weil der Glaubenskampf siegreich sein muss. Ja, wenn Glaube ist, muss er siegreich sein. Das kann gar nicht anders sein. Aber wie gesagt, an dem Punkt, da scheitern fast alle Christen immer wieder. Und da nehme ich mich und sonst auch keinen aus. Weil sonst wären wir ja perfekt. Ja, wir scheitern oftmals. Aber wie gesagt, nicht liegen bleiben. Nicht der Teufel soll auf uns trampeln, sondern es ist umgekehrt. Die Bibel sagt, dass der Gott des Friedens den Satan unter unseren Füßen zertritt. Also er gehört unten drunter und wir sind oben auf. Aber warum scheitern Christen oft? Weil sie entweder die Wahrheiten des Neuen Testaments nicht kennen und auch nicht vom Heiligen Geist sich führen lassen, sondern ihr Fleisch regiert. Ja, das Schauen regiert ihr Denken und ihr Fühlen und nicht der Glaube an das Wort Gottes. Das ist das Übel der Sache. Das muss man umlernen. Umlernen wie die mit dieser optischen Brille. Die Verlockungen der natürlichen Welt und auch die Verlockungen der Religionen sind oft sehr groß. Und dann ist man eben auf der Ebene des Schauens und nicht auf der Ebene des Glaubens. Oder man glaubt das Falsche natürlich, ja? Weil Religionen haben immer einen Aspekt des Glaubens dabei. Aber wenn es nicht die Wahrheit ist, dann ist es genau so viel wie ein Unglaube. Oder gar noch schlimmer wie Unglaube. Manchmal strengt man sich dann an, eigene Problemlösungen ohne den Heiligen Geist hervorzubringen. Es muss mir selber helfen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Gibt es doch da so ein Buch. Ist natürlich ein ganz großer Käse, ein großes Gift. Und sowas produziert ungläubige Gläubige. Und wir sollten aber gläubige Gläubige sein, deren Glaube sich bewährt oder bewährt hat. Gläubige, die nicht mehr jedem Angelköder Satans anbeißen, darüber nachdenken, die Sache, die er untergejubelt hat, in Betracht ziehen und dann sogar noch danach handeln. Christen sollten den Herrn suchen und sein Wort suchen für die Situation, in der sie das Problem haben. Und der Herr wird dir das Wort geben, er wird deine Suche beantworten. Ich glaub das einfach, weil da fängt der Glaube schon an. Da musst du Zeit nehmen, die Bibel nehmen, beten, Gott suchen, ihn preisen für den Sieg, den er dir gibt in der Situation und so weiter. Und es wird eine Antwort kommen. Und dann hast du Gottes Wort gehört und dann gibt es deinen Glauben einen Kick und dann wird das Wort sich auch erfüllen. Die religiösen Leute, die praktizieren dann irgendwelche religiöse Riten, um Gott irgendwo gnädig zu stimmen oder ihn zu beeindrucken, fahren auf Wallfahrtsorte, weil sie meinen, dort könnte es funktionieren. Das ist alles am Ziel vorbei. Das ist nicht die Wahrheit und das wird der Herr auch nicht bestätigen. Du musst ihn suchen. Ja, da gehst du in dein Kämmerlein, machst die Tür zu, dass du ungestört bist und betest zu deinem Vater und suchst ihn, suchst Jesus. Dann brauchst du nicht irgendwo hunderte Kilometer fahren oder mit dem Flugzeug hinfliegen zu irgendeinem so einem komischen Wallfahrtsort und dann enttäuscht nach Hause fahren. Das ist einfach nicht unsere Sache. Also, Schwierigkeiten, solche Situationen geben uns immer eine Chance zum Sieg. Der Glaube ergreift den Sieg, den Jesus errungen hat und macht ihn zu seinem Sieg. Da will uns der Heilige Geist hinhaben. So kann sich unser Glaube bewähren und so kommen wir in eine Situation, wo wir an nichts Mangel haben. Fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber so steht es schwarz auf weiß im Jakobusbrief. Wir machen aber nicht einen 40-Tage-Crashkurs, ja? So wie Jesus. Bei uns ist es ein mehr oder weniger langer Prozess. Okay, es macht natürlich auch einen Unterschied, ob jemand jetzt ein ganz normaler Christ ist oder ob er jetzt zu einem Dienst im Reich Gottes berufen ist, fünffältiger Dienst, Diakonendienst oder so weiter. Der wird vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen zackiger ausgebildet und im Glauben sich zu bewähren. Vielleicht kannst du es so vergleichen, normaler Soldat, ein Gefreiter oder ein Elitesoldat. Ja, die haben auch unterschiedliche Ausbildung und so ist es auch im Geistlichen. Aber selbst wenn du ein normaler Christ bist, ja, so der Gefreite unter den Christen, dann sollst du auch nicht wie ein blinder Brem durchs Leben laufen, sondern sollst dein geistliches Umfeld wahrnehmen und auch Gott hören und verstehen, wie er dich führt und leitet, so in deinem ganz normalen Umfeld, was halt einfach für dich wichtig ist. Weil dann kannst du richtig reagieren und nicht bloß ja, vielleicht jammern, wenn der Satan mit seiner Versuchung kommt. Im Gegenteil, du kannst sogar agieren und den Satan aus deinem Leben hinausschmeißen, wo er dich beraubt hat und zurückerobern, was dir gehört. Ja, das ist, eigentlich sollte das jeder Christ tun. Und umso mehr wir wieder zurückholen, umso mehr wird das Königreich Gottes in unserem Leben auch offenbar. Also jeder Christ sollte schon ein Stück weit offene geistliche Augen, Ohren und Gespür haben, geschulte geistliche Sinne, um siegreich zu sein. Ja, die Lügen binden, die Wahrheit macht frei, die Lüge bindet, ganz, ganz logisch. Und denk nicht, ach, jetzt habe ich die Wahrheit erkannt, weil du eine erkannt hast. Aber es gibt viele Dinge aus der Bibel und in geistlichen Gesetzmäßigkeiten. Du wirst nicht gleich noch fertig sein mit deinem Lernen. Und es ist oft die Situation anders und dann erfordert die andere Situation auch eine andere Reaktion von dir. Jesus hat beim Satan auch nicht immer mit dem gleichen Wort geantwortet und hat nie gesagt, ja, du, ich bin nur der Jesus, du hast überhaupt nichts zu melden. Er hat mir gesagt, was geschrieben steht. Und darum soll man wissen, was geschrieben steht, damit der Heilige Geist auch dann abrufen kann, was in deinem Herzen gespeichert ist. Also du wirst nicht leicht sagen können, es steht geschrieben, wenn du die Bibel nicht kennst. Aber wenn nichts da ist, was gelernt hast, was du gelesen hast, was du gemerkt hast, darum ist es A und O. Gut, und da sollen eben geistliche Sinne geschult haben, gelernt haben, damit umzugehen. Ich lese mal Hebräer Kapitel 5, 13 und 14. Da sagt hier die Schrift, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also wer noch Milch genießt, ja, ein Baby kriegt Milch, ja, der kann noch nicht feste Speise verdauen und kauen. Darum gibt es Milch. So ist auch, wenn jemand neugläubig ist, der kriegt es noch vorgekaut, der kriegt noch einfache Einsteigerlehre. Vollkommen richtig, weil er ist noch unmündig. Aber wenn du im Glauben wächst, dann kriegst du auch feste Speise. Die ist für die Erwachsenen. Der schreibt hier, durch Gewöhnung haben sie ihre Sinne geübt. Ja, durch Lernen, Trainieren, jetzt sind sie es gewohnt, dass die geistliche Welt auch da ist, um sie wahrzunehmen. Sie haben ihre geistlichen Sinne trainiert und geübt, damit sie unterscheiden können. Gut und böse, was ist gut, was ist richtig, wie muss ich antworten und was soll ich nicht tun? Geführt werden unterm Strich. Ja, hier geht es nicht um den Baum im Garten zur Erkenntnis von Gut und Böse. Das ist eine ganz andere Sache, obwohl es hier die gleichen Worte sind. Aber wir Christen, erwachsenen Christen, wir sollen geübte Sinne haben durch Gewöhnung, weil durch Training, durch Erfahrung der geistlichen Dinge. Und dann können wir siegreich sein. Denn, sagte Paulus im Epheser 4,14, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Ja, du sollst ein mündiger Christ werden, nicht unmündig. Ein Unmündiger wird hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Ja, da hörst du da wieder im Internet was, da warst du da auf der Konferenz, der sagt jetzt wieder so, der andere sagt anders, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Das ist ein Unmündiger, der hat überhaupt keinen Durchblick mehr. Es gibt verschiedene Lehrmeinungen und Ansichten, jetzt mal dahingestellt, richtig oder falsch. Aber wir müssen es erkennen, hey, das, was der sagt, da stimmt was nicht. Das passt irgendwo nicht. Das deckt sich nicht mit der Erlösung in Christus Jesus zum Beispiel. Aber das, was ich da gehört habe, das steht in der Bibel, das ist neutestamentlich. Das ist eine ermutigende Botschaft. Das ist eine freimachende Botschaft. Das ist gut. Ja, du hast es erkannt. Also es gibt so viele religiöse Plapperer und Schwätzer in der Christenheit. Da müssen wir fähig sein, das zu unterscheiden, weil wenn wir einer Lüge glauben, dann sind wir einer Lüge aufgesessen und die Lüge, ja, die macht uns einfach wieder unfrei und schwach. Macht den Glauben kaputt, weil man dann der Lüge Glauben geschenkt hat und nicht dem Wort der Wahrheit. Also wir sollen geschulte, mündige Christen werden, und dann werden wir auch mit größerer Kraft und Autorität ausgestattet sein. Wie zum Beispiel mit Geistesgaben. Und der Paulus hat einige Gebete in seinen Briefen drin, wie er für die Leute betet. Und da wird mal ganz klein rausgeschrieben, Epheser 1, 18 und 19. Er betet, der Herr erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er betet um Erleuchtung der Augen des Herzens. Ja, wisst ihr, wir haben nicht bloß Augen da im Kopf, wir haben Augen im Herzen, geistliche Augen. Die sind wichtig, die sollen erleuchtet werden, die sollen geöffnet werden, dass wir vom Herzen her sehen, hören und verstehen. Ja, wir haben auch Ohren im Herzen. So wie Jesus, er hat die Gedanken der Pharisäer und Schriftgelehrten gesehen, gehört, wahrgenommen. Und dann soll man erkennen die überragende Größe seiner Kraft an uns, ja, uns, den Glaubenden. Eine überragende Größe seiner Kraft soll an uns wirksam werden, schreibt hier der Paulus. So betet er für die Epheser. Vielleicht magst du das einmal, dass du auch dieses Gebet aus Epheser 1 zu deinem Gebet machst. Für dich oder auch für die ganze Hausgemeinde oder Gottes Gutgemeinschaft. Es ist für uns alle wichtig und richtig und gut, dass unsere Herzensaugen erleuchtet werden, aufgemacht werden, dass wir die geistlichen Dinge viel, viel besser wahrnehmen. Also sowas soll unser Gebet sein. Ja, die meisten beten bloß einmal, ja, ich brauche jetzt das und das und das, damit es für mich passt. Aber schließen wir uns einmal ein bisschen den Paulus an. Was der hier betet, das macht nämlich ganz großen Sinn. Es ist wichtig. Gut, ich kann mich erinnern, ein kleines Zeugnis vom Frühjahr. Da war ich erst vielleicht 2 Jahre gläubig oder ja, so circa 2 Jahre gläubig. Und da hat ein Ältester in der Gemeinde für mich gebetet und hat den Eindruck gehabt, der Herr sagt, ich soll meine geistlichen Antennen besser ausfahren, um zu hören, was der Herr mir für Anweisungen gibt, was ich tun soll. Und da, ja, gesagt, getan, nach dem Gottesdienst zu Hause aufs Sofa gelegt und geistliche Antennen ausgefahren, so im einfachen kindlichen Glauben. Und damals hat der Herr zu mir gesagt, ich soll meine Wohnung ausbauen. Ja, die Wohnung, wo ich jetzt mit meiner Familie wohne, die war damals Rohbau. Und dann habe ich angefangen, die Wohnung auszubauen und es hat eigentlich recht gut geklappt. Relativ schnell und zügig und günstig die Wohnung ausgebaut. Ja, und da wohnen wir heute noch drin. Aber der Herr hat Anweisungen gegeben. Ist gut, wenn man auf den Herrn hören kann. Ja, sonst hast du plötzlich eine Frau und kein Haus und keine Wohnung, wo sie wohnen könnte. Dann wird es eng. Ne? Und meine Frau war es ähnlich. Die hat OMC-Töpfe gekauft, obwohl sie es eigentlich damals gar nicht gebraucht hätte. Aber der Herr wusste schon. Und die haben ein paar Monate Lieferzeit gehabt. Und als die gekommen sind, war gerade zu der Zeit, wo wir geheiratet haben. Und schon waren wir ausgerüstet. Gott nimmt sich auch solche einfachen, praktischen Dinge an, nicht nur immer die hochgeistlichen Sachen. Der Herr ist gut zu uns. Aber wir Christen sollten viel mehr geistgesinnt sein. Ja, nicht problemorientiert und ängstlich und voller Sorgen und Zeug, das ist alles, ja, das blockiert das Ganze. Aber wenn wir geistgesinnt sind, auf ihn schauen, Offenbarungserkenntnis haben über die Erlösung und unsere Position in Christus, ja, dann kommt sowas, dann funktioniert sowas einfach. Dann können wir Offenbarung bekommen über, wie gesagt, unsere Position in Christus, wer wir sind, was wir haben, in den Sieg, wo wir leben, dass wir begnadigt sind, geliebt sind, gerechtfertigt sind, erlöst sind, befreit sind und bevollmächtigt sind, dass wir Offenbarung haben, dass wir mit Jesus ja bereits gekreuzigt, gestorben und begraben und auch wieder auferstanden sind. So leben wir jetzt ein Auferstehungsleben. Ja, nicht ein Sünderleben, sondern ein Auferstehungsleben, eine Gerechtigkeit. Im Segen Abrahams, das wir geerbt haben. In der Kraft des Geistes, den der Herr uns gegeben hat. Das ist unser Auferstehungsleben. Da können wir geführt werden durch den Heiligen Geist, ja, und seine Wirkungen auch erleben. Im Geist wandeln ist die Anweisung von Paulus. Das gehört alles da dazu. Dann kriegen wir Offenbarung, was für Autorität wir in seinem Namen haben, in diesem Namen Jesus, was das überhaupt bedeutet. Und wir lernen und verstehen, wie man einen besiegten Feind standhält und ihn sogar vertreibt, so wie Jesus das in der Wüste gemacht hat. Wir lernen das Gebet, geistgeführt zu beten, nicht fleischgeführt, von den Sinnen überranntes Gebet, sondern geistgeführtes Gebet. Da meine ich jetzt nicht nur das Sprachengebet, obwohl das ja selbstverständlich dazugehört. Aber du betest plötzlich so, wie der Geist dir das eingibt für eine Sache. Und dann funktioniert das Ganze. Dann ist es inspiriert vom Heiligen Geist. Und dazu müssen wir unsere Sinne geistlich aufmachen, umlernen, wie die mit der Brille, dass es, was Kopf steht, plötzlich dann auch wieder gerade steht, oder? Und dazu sind manchmal unangenehme Situationen notwendig, herausfordernd, aber sie geben alle dem Glauben eine Möglichkeit, siegreich da heraus hervorzugehen. Ja. Dann geht Satan nämlich als Verlierer hervor. Nicht du sollst der Verlierer sein in der Schlacht und der Satan soll triumphieren und dich auslachen, sondern umgekehrt. Ja, der soll sich die blauen Augen holen, wenn er dich antastet und dich versucht und wenn er gegen dich geht. Also sei ein geisterfüllter Christ und sei nicht traurig, wenn es Schwierigkeiten gibt, sondern benutze die Schwierigkeiten, um siegreich zu sein. Gut, so bin ich jetzt fertig. Jetzt machen wir einen Lobpreis. Nehmen wir erst einmal einen Schluck Wasser. Der Herr hat uns das alles gegeben, dass wir darin wandeln sollen. Die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. All die Fülle ist in dir, o Herr, und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. Fülle des Lebens, lebendiges Wasser, Halleluja. In den edlen Ölbaum, in der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig zu sein. In dir sind wir abgetrennt von Adam und der sündigen Fluchlinie. Wir sind freigekauft, erlöst, weil du Lösegeld für uns bezahlt hast. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist meine Zuversicht. Dass Gott mir gehört hat. Ich bin schon voller Freude in meinem Geist. Ich bin voll Zuversicht, dass Gott mir gehört hat. Denn ich weiß, ich habe empfangen, was ich gebeten habe. Mein Vater gibt mir Gute. Mein Vater gibt mir alles, was ich zum Leben brauch. Mein Vater gibt mir Gutes.
nicht weiß, wie ich habe empfangen, was ich erlitten habe. Mein Vater gibt mir Gutes, mein Vater gibt mir Bestes, mein Vater gibt mir alles, was ich zum Leben brauche. Mein Vater gibt mir Gutes, mein Vater gibt mir Bestes, mein Vater gibt mir alles, was ich zum Leben brauche. Danke, himmlische Papa, du gibst uns Gutes, Papa. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben als Helfer, Beistand, Lehrer, Tröster, Wunderwirker. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die Augen unserer Herzen öffnest. Die Augen und Ohren unserer Herzen weit öffnest. Dass wir die geistlichen Dinge wahrnehmen, hören, sehen und verstehen. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Verherrliche Jesus, Heiliger Geist. Du bist da oben. Du bist da oben. Über alle Welt. Du bist da oben. Du bist da oben. Über alle Welt. Du bist da oben.
Deine Liebe triumphiert. Deine Liebe ist meine Stärke. Deine Liebe lebt in mir. Deine Liebe ist die Fülle meines Lebens. Deine Liebe endet nie. Deine Liebe übersteigt alle Erkenntnis. Deine Liebe versagt mich. Denn Gott ist die Liebe ist das Gott, und wer liebt, ist das Gott gewohnt. Denn Gott ist die Liebe ist das Gott, und wer liebt, ist das Gott gewohnt. Ja, wer liebt, ist das Gott gewohnt.
wer liebt, ist als Gott geboren. Ja, wer liebt, ist als Gott geboren.
Du bist die Quelle des Evangeliums. Halleluja, Jesus. Du bist es, Jesus. Auf dich schauen wir. Du bist der Herr, unser Gott. Du bist die Wahrheit. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so wirst du für uns leben, weil du lebst, weil du auferstanden bist. So leben wir mit dir in der Auferstehung, im ewigen Leben, beim Leben mit dir, Jesus. Mit dir verbunden. Da preisen wir dich, König Jesus. Alle Ehre dir. Alle Ehre dem Lamm Gottes. Halleluja. Danke, Herr. So. Warum ist mein Mikrofon aus gewesen? Das hat da niemand gemacht. Kann auch gar nicht. Seid ihr noch da?
Ja.
Wann war das weg, das Mikrofon? Gerade habe ich gesehen, dass da was drinsteht von einem Mikrofon einschalten.
Gleich ist angefangen, dass mit dem Lobpreis was weg.
Also, beim Lobpreis. Ja, irgendwas ist da mit dem Jitsi da, wenn ich. Wenn